Micro Europa.
Sounds
moderne, fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen hier bei Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk im freien Radio Wüstenwelle auf OKW 96.6 oder als Livestream im Internet. Heute mit berühmt, beliebt, bedroht, die Stuttgarter Operndiva Anna Sutter. Am Mikrofon heute Carlotta Bührer.
Echte Heldenreisen. Geschichten aus dem Abenteuerländle.
Produziert von Studierenden der Medienwissenschaft an der Uni Tübingen.
Berühmt, beliebt, bedroht. Die Stuttgarter Operndiva Anna Sutter.
Der rote Bühnenvorhang im Königlichen Hoftheater in Stuttgart öffnet sich am Ende der Vorstellung zum letzten Mal für diesen Abend. Stuttgarts Primadonna hat heute Abend die Hauptrolle in der Oper Carmen gesungen. Wieder einmal hat sie die Geschichte der schönen Spanierin, die von ihrem eifersüchtigen Liebhaber umgebracht wird, mit so viel Kunst gespielt, dass das Publikum richtig mitgefiebert hat. Sogar die Menschen in den oberen Rängen stehen auf und jubeln. Für Anna Sutter, die schönste Stimme der Stadt. Mit glühenden Wangen schlüpft sie durch den Vorhang auf die große Bühne. Ihr dünnes silbernes Opernkleid hatte sich mit einem großen violetten Tuch bedeckt, das sie sich locker über die Schultern gelegt hat. Die Stöckelschuhe hat sie bereits ausgezogen und lässt sie entspannt von der Hand baumeln. Ein letztes Mal verbeugt sie sich. Dabei entdeckt sie am Fuße der Bühne eine rote Rose. Lächelnd hebt sie diese auf. Sie blickt dabei wissend zum äußersten Zuschauerplatz in der zweiten Reihe. Dann eilt sie zurück hinter den Vorhang in die Garderobe. Sie hat gerade damit begonnen, sich die Schminke aus dem Gesicht zu wischen. Da klopft es an ihrer Tür.
Ich bin zutiefst beeindruckt, meine Teuerste. Mittlerweile werfen Sie dir die Rosen sogar auf die Bühne.
Ich kenne niemanden, der eine Rose so fein säuberlich an den Bühnenrand legen würde wie du, mein Lieber. Hat meine kleine Tilde schon geschlafen, als du gegangen bist?
Ja, sie ist nach dem Essen direkt eingeschlafen. Dein Dienstmädchen Paulina hat gekocht. Ein kleiner Rest davon wartet noch auf dich daheim, im Ofen.
Reste essen und Rosen, hab ich ein Glück. Das Essen muss aber noch ein bisschen warten. Wir stoßen gleich noch mit einem Wein auf die Premiere von Albin an.
Ah, ist das der neue Sänger?
Genau. Er war schrecklich aufgeregt vor dem heutigen Abend. Aber er hat das schön gemacht. Das muss gefeiert werden.
Naja, für den Anfang sicherlich nicht schlecht, aber...
Wärst du nicht vor Aufregung geplatzt in diesem Alter? Vor so vielen Menschen? Auf dieser berühmten Bühne?
Ja, sollte er sich nicht noch ein wenig beweisen, bevor er mit der großen Anna Sutter anstoßen wird?
Charmant, wie du das sagst. Aber vielleicht spornt ihn dieses kurze Beisammensein erst recht an.
Ach, na gut, ich will dich nicht bremsen. Aber solltest du dir vielleicht etwas anderes anziehen? Es sei denn, du möchtest ihm den Fleck auf deinem Ärmel präsentieren.
Fleck? Oh.
Schau, das kommt von deiner Hand. Du blutest.
Oh ja. Das muss eine Dorne gewesen sein. Woher die wohl kommt?
Oh weh. Ich habe meine Lektion gelernt. Keine Rosen mehr für die Diva.
Tulpen sind auch nett.
Du Schelm. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Ich werde auf dich warten.
Ich freue mich drauf.
Die Karriere von Anna Sutter ist auf ihrem Höhepunkt. Niemand, und schon gar nicht Anna Sutter selbst, ahnt zu diesem Zeitpunkt, dass die glanzvollen Auftritte bald ein erschütterndes Ende finden würden.
Und doch scheint genau dieses Ende ein Grund zu sein, warum ihre Geschichte auch noch heute so viele Menschen berührt. Ich möchte verstehen, was Anna Sutter für eine Frau war. Vor über 100 Jahren hat sie eine ganze Stadt in Atem gehalten, war beliebt und gefeiert. Und das, obwohl sie so ganz anders war als die Frauen damals. Darum habe ich mich auf die Spurensuche gemacht und dort angefangen zu suchen, wo die Erinnerung an Anna Sutter noch heute lebendig ist. Ich gehe zum Stadtrand in den Stuttgarter Norden. Hier befindet sich der Pragfriedhof. Unzählige Menschen aus Stuttgart finden hier schon seit langer Zeit ihre letzte Ruhe. An einem eisigen Mittag im Januar treffe ich dort Dr. Peter Müller, einen großen Mann mit grauen Haaren und rahmenloser Brille. Wenn wir sprechen, bilden sich durch unseren Atem kleine Wölkchen vor dem Mund, denn obwohl die Sonne scheint, ist es sehr frostig. Wir verabreden uns an einem ganz besonderen Grab. Es ist nicht zu übersehen, denn es liegt direkt am Eingang und wird durch eine große Statue geschmückt. Bei der Statue aus grauem Stein handelt es sich um einen jungen Mann mit einem Kranz in der Hand. Sein Blick ist auf den Boden des Grabes gerichtet. Abgebrochene Zweige, vertrocknete Herbstblätter und Efeuranken wildern über dem Boden. Lediglich der erfrorene Rosenstock erinnert an jenen Menschen, der hier die letzte Ruhe fand. Anna Sutter. Peter Müller kennt sich gut aus mit der Geschichte des Stuttgarter Bühnenstars. Er ist Historiker und leitet das Archiv des Landes Baden-Württemberg. In Archiven werden alte Dokumente aufbewahrt, beispielsweise Zeitungsausschnitte, Briefe, Schriftstücke, Fotos, Bilder, Karten oder auch Tonaufnahmen aus einer Zeit, in der man selbst noch gar nicht gelebt hat. Manchmal lassen sich dort auch wirkliche Geheimnisse finden. Peter Müller darf sich das alles anschauen.
Die Geschichte von Anna Sutter enthält ja alles, was so eigentlich auch heutzutage die Medien interessieren würde. Sex and Crime sozusagen und ein ungewöhnliches Frauenschicksal. Und dass in dem, in Anführungszeichen, biederen Stuttgart so eine Geschichte sich abgespielt hat mit einer ungewöhnlichen Frau und einem ungewöhnlichen Frauenleben, das ist natürlich schon was Besonderes.
Doch warum war das Leben der Anna Sutter so ungewöhnlich?
Zunächst beginnt ihr Leben ganz unspektakulär und behütet. Anna Sutter wird 1871 in der Schweiz geboren, in einer kleinen malerischen Stadt namens Wiel. Bereits als Kind entdeckt sie ihre Liebe zur Musik, spielt leidenschaftlich gerne und gut Klavier. Ihre Lehrer sind sich einig, sie könnte eine erfolgreiche Pianistin werden. Doch Anna will lieber ins Rampenlicht, ganz oben auf die Bühne. Sie zieht nach München und lässt sich zur Opernsängerin ausbilden. Schon bald hat sie Auftritte in kleinen Nebenrollen. Im Alter von 24 Jahren folgt dann die erste große Festanstellung am Königlichen Hoftheater in Stuttgart. Das Hoftheater war Ende des 19. Jahrhunderts einer der angesehensten Orte für junge Sängerinnen und Sänger. Das Stuttgarter Publikum schaut genau hin, als Anna Sutter das erste Mal die große Bühne betritt und ist verzaubert. Anna singt Operetten. Das sind Aufführungen, bei denen nicht nur gesungen, sondern auch getanzt und gesprochen wird. Man könnte diese Stücke mit den heutigen Musicals vergleichen. Und Anna scheint wie geboren für die Operette. Die Menschen lieben ihr Schauspiel, ihre sinnlichen Bewegungen und ihre einzigartige Stimme. Anna schreckt vor keiner Herausforderung zurück. In ihrer Opernrolle Salome schwingt sie leicht bekleidet die Hüften beim Schleiertanz. Es macht ihr im Vergleich zu anderen Schauspielerinnen nichts aus, einen hauchdünnen Stoff zu tragen, der nur knapp ihre Brust bedeckt. Auch abseits der Bühne genießt Anna ihr Leben in vollen Zügen. Sie geht gerne in Wirtshäuser und verbringt mit ihren Sängerkollegen lange Nächte. Mit Geld kann sie nicht gut umgehen und hat oft Schulden. Sie hat keinen Mann und muss für sich selbst sorgen. Das war damals unüblich. Für das Geldverdienen sind Ende des 19. Jahrhunderts die Männer zuständig. Die Frauen kümmern sich währenddessen um den Haushalt und die Kinder. Wenn eine Frau verheiratet ist, muss sie ihren Ehemann um Erlaubnis fragen, um arbeiten zu gehen. Deshalb steht für Anna schon bald fest, sie möchte nicht heiraten. Sonst würde sie ihr freies Leben und ihren geliebten Beruf verlieren. Trotzdem verliebt sie sich immer wieder in verschiedene Männer. So kommt es auch, dass sie ungewollt zweimal schwanger ist. Ihr erstes Kind, ihre Tochter Tilde, wird bei ihr in Stuttgart groß. Ihren Sohn gibt sie nach seiner Geburt zu einer Pflegefamilie nach München. Sie ist eine Mutter ohne Mann mit zwei unehelichen Kindern. Das wird damals nicht akzeptiert. Deshalb werden ihre Schwangerschaften auch vom Königlichen Hoftheater geheim gehalten. Sobald ihr wachsender Bauch zu sehen sein könnte, wird sie krankgeschrieben. Kein Wunder also, dass die Stuttgarter ihre Köpfe zusammenstecken und tuscheln, wenn das Sutterle mal wieder unpässlich ist.
So viel zum Hintergrund der Anna Sutter. Ein Leben, das doch zahlreiche Fragen aufwirft, wie ich finde. Peter Müller berichtet mir, dass auch aus der Personalakte von Anna Sutter hervorgeht, dass sie öfter mal nicht auf der Bühne stand. Teilweise sind sogar Entschuldigungsschreiben hinterlegt. Diese lassen ihn allerdings ein wenig ratlos zurück.
Man weiß immer nicht so ganz, was jetzt hinter der sogenannten Unpässlichkeit dann steckt. Das kennt man heute ja auch, wenn der Hals ein bisschen kratzt und so weiter. Aber bei ihr ist es oft so ein bisschen unspezifisch. Die ist dann plötzlich weg, dann suchen die sie. Ich weiß, sie sei in einer Klinik in Darmstadt eigentlich. Dort ist es aber irgendwie gar nicht. Aber die Umstände gehen gar nicht daraus hervor. Das heißt, es ist ganz merkwürdig, wie das versucht wurde, von ihr unter der Decke zu halten. Und das weist ja sicher darauf hin, dass sie erahnt hat, dass es da Geräte drüber geben könnte.
Ob es Anna egal ist, dass über sie geredet wird, ist unklar. Falls sie es jedoch stört, lässt sie es sich zumindest nicht anmerken. Und spätestens, wenn sie auf der Bühne alle in ihren Bann zieht, gerät ihr wildes Privatleben wieder in Vergessenheit.
Von der berühmten Opernsängerin gibt es auch heute noch Originalaufnahmen, wie wir sie eben gehört haben. Doch sie ist zu dieser Zeit nicht die einzige begabte Künstlerin der Stadt. Als sie bereits ein paar Jahre in Stuttgart spielt, erscheint ein neuer talentierter Musiker, ein gewisser Alois Obrist. Er ist groß und hat einen auffällig langen, dunklen Vollbart. Unter seinen dunklen Sakkos trägt er häufig eine Fliege. Alois Obrist erhält am Hoftheater die Stelle des Kapellmeisters. Seine Begabung liegt im Dirigieren und Schreiben von Musikstücken. Und er beherrscht sein Handwerk. Als Hofkapellmeister macht er Stuttgart zu einem modernen Ort für klassische Musik. Er verändert viel, überlegt sich neue, spannende Programme für das Publikum. Alois ist ein hochintelligenter, aber auch sehr ernster und düsterer Mensch. Ihm scheint die Lebenslust abhanden gekommen zu sein. Das liegt auch daran, dass seine Mutter ihn in eine Ehe mit einer 11 Jahre älteren Frau gedrängt hat. Seine Arbeitsstelle in Stuttgart kommt ihm daher gelegen. Hier lebt er nämlich alleine, ohne seine Frau Hildegard, die er eigentlich gar nicht liebt. Er scheint sein Leben in Stuttgart zu genießen, bis er eines Tages die Stadt verlässt. Für viele Menschen sehr überraschend. Warum er zu diesem Zeitpunkt aber nicht mehr in Stuttgart glücklich ist, das weiß wohl nur Obrist selbst. Doch so plötzlich er verschwindet, so schnell kommt er 2 Jahre später auch wieder für eine Neuanstellung zurück. Und das zahlt sich gleich doppelt aus, denn er entdeckt seine große Liebe. Und zwar die Liebe zu einer gewissen Anna Sutter. Auch Anna Sutter entdeckt in diesem ernsten Menschen etwas, das sie anzieht. 2 Künstler, 2 brillante Musiker verlieben sich also. Ein neues Traumpaar für Stuttgart. Doch kann aus einer solchen Beziehung echte Liebe werden, wenn sich 2 Menschen bloß in ihrer Leidenschaft für die Musik ähnlich sind? Der lockere Lebensstil setzt Anna hin und wieder zu. Nach den Auftritten geht sie bis spät nachts in Wirtshäuser. Trotz der vielen Termine, die sie als berühmteste Sängerin Stuttgarts hat, die Interviews mit den Zeitungen, die Fototermine zum Drucken von Postkarten, die Gesangsaufnahmen für Schallplatten. Und neben all dem muss sie sich um ihre Tochter Mathilde kümmern und Zeit mit Alois verbringen. Es kommt deshalb nicht selten vor, dass die Opernsängerin krank ist und mehrere Tage im Bett verbringen muss. So auch an einem kühlen Freitagnachmittag im November. Anna ist bei der Generalprobe vor Erschöpfung auf der Bühne zusammengebrochen. Sie hat die letzten Nächte viel zu wenig geschlafen. Das nasse Herbstwetter setzt ihr zu. Jetzt liegt Anna fröstelnd mit Fieber im Bett. Ihr Dienstmädchen Pauline kümmert sich in solchen Fällen sehr liebevoll um sie.
Hier, ich habe einen Kamillentee für Sie, Fräulein Sutter. Kann ich Ihnen sonst noch etwas bringen? Vielleicht noch mal kühle Wadenwickel oder eine Suppe?
Ach, nein. Nein, das ist lieb, Pauline. Ich brauche einfach nur meine Ruhe.
Aber Sie müssen doch was essen. Sie sehen ja ganz schwach aus. Kann ich denn wirklich gar nichts für Sie tun?
Nein, wirklich nicht. Ich schlafe einfach noch ein Weilchen. Oder warten Sie. Rufen Sie doch bitte den Direktor an. Er soll meine Wochenendvorstellung absagen. Ich glaube, ich schaffe es nicht auf die Bühne.
Na, der wird aber nicht erfreut sein. Das ist jetzt schon das vierte Mal in dieser Spielzeit, dass Sie unpässlich sind. Aber gut, vermutlich ist es am besten so. Schonen Sie sich lieber und geben Sie Bescheid, wenn ich Ihnen noch was Gutes tun kann, Fräulein Sutter.
Anna schließt erschöpft die Augen. Gerade als sie langsam in einen unruhigen Schlaf fällt, klopft es schon wieder an der Tür.
Was ist denn nun schon wieder, Pauline? Ich habe doch gesagt, ich möchte schlafen.
Doch dieses Mal ist es nicht das Dienstmädchen. Ein großer Strauß roter Rosen schiebt sich durch den Türspalt. Anna runzelt verwirrt die Stirn. Hinter dem Strauß kommt Alois Obrist ins Schlafzimmer.
Hallo, meine Liebste. Ich wollte dich gerade von der Probe abholen. Deine Kollegen haben gesagt, dass du heute Morgen zusammengebrochen bist. Ich habe sofort alles stehen und liegen gelassen, um nach dir zu sehen. Schau, ich habe die Rosen mitgebracht.
Leg sie doch bitte einfach hier auf meinen Nachttisch. Okay. Pauline soll nachher eine Vase bringen.
Ja. Sag mal, was kann ich dir noch Gutes tun, meine Liebe? Wie wär's mit einem Tee oder vielleicht eine Suppe?
Nein, nein, danke. Pauline hat mich schon gut versorgt. Ich brauche einfach nur meine Ruhe.
Aber du siehst so schwach aus. Lass mich dir zumindest eine Hühnerbrühe bringen.
Alois, wirklich. Ich möchte einfach schlafen.
Na gut. Ich verstehe. Ich bleib hier einfach still an deinem Bett sitzen. Ach, Anna. Ich bin überglücklich, einfach nur bei dir zu sein.
Was ist daran so schwer zu verstehen, dass ich einfach allein sein möchte? Es ist ja lieb, wie er sich Sorgen macht und sich um mich kümmert, aber manchmal ist es einfach zu viel. Ich habe ja schließlich Pauline, die alles für mich erledigt. Naja, solange er da jetzt sitzt und still ist.
Meine arme Anna. Wie schön sie doch ist. Und das, obwohl sie hier total erschöpft und krank im Bett liegt. Das kommt sicher von ihren langen Nächten. Wenn wir nur zusammen wohnen würden, dann könnte ich mich kümmern, damit sie immer bei Kräften ist für ihre anstrengenden Auftritte. Und sie wäre fern von anderem Mannsvolk. Ich werde sie retten. Ich werde sie da wegholen und ihr zeigen, wie schön wir es zusammen haben können. Nur sie, das Kind und ich.
Alois, Alois, da bist du ja endlich mal wieder. Spielen wir was zusammen?
Na hallo, meine Kleine. Du musst ein bisschen leiser sein, damit deine Mama schlafen kann. Sie ist ein bisschen krank und braucht ihre Ruhe. Aber wir können gerne etwas zusammen spielen. Vielleicht ein Kartenspiel?
Ach, Tilde. Schatz, der Alois wollte gerade gehen. Der hat jetzt gar keine Zeit, mit dir zu spielen.
Aber nein, Anna, das ist doch kein Problem. Ich bleibe gern noch ein Weilchen.
Oh ja, Mama, bitte! Du hast doch sowieso keine Zeit. Und es ist immer so lustig mit dem Alois. Und er erzählt die allerbesten Geschichten.
Siehst du, Anna? Ich werde hier gebraucht. Komm, Tilde, wir gehen hinunter ins Wohnzimmer und lassen die Mama jetzt schlafen.
Gerade will Anna noch protestieren. Doch sie ist zu schwach und merkt, wie ihr schon langsam die Augen zufallen. Anna erholt sich wie immer schnell von ihrem Schwächeanfall. Bereits 3 Tage später liefert sie auf der Bühne eine hervorragende Vorstellung ab. Sie ist Alois dankbar, dass er sie auch an schweren Tagen unterstützt. Er holt sie von all ihren Vorstellungen ab, bringt ihr Frühstück ans Bett, führt sie in die schicksten Cafés der Stadt aus und spendiert ihr die nobelsten Weine. Der Hofkapellmeister kann sein Glück kaum fassen, an der Seite einer Berühmtheit wie Anna sein zu dürfen. Er merkt, wie sie ihm aus seinem düsteren Alltag heraushilft. Annas lebensfrohe, humorvolle Art durchbricht immer wieder seinen Ernst. Auch ihre Aufgewecktheit, ihr Drang, immer etwas erleben zu wollen, ist ansteckend. Doch Anna merkt, dass sie sich in der Nähe von Alois immer unwohler fühlt. Die Beziehung zu ihm engt sie ein. Sie vermisst es, sich morgens in Ruhe zu frisieren und anzukleiden, mit ihren Sängerkollegen nach den Vorstellungen essen zu gehen oder ein Glas Wein in ihrem Lieblingswirtshaus zu trinken. Sie ist nicht bereit, ein typisches Familienleben zu führen und sich um den Haushalt zu kümmern. So kommt es im Laufe der Zeit immer häufiger vor, dass sich die beiden streiten. Ihre verschiedenen Vorstellungen vom Leben passen oft einfach nicht zusammen. Alois weicht Anna kaum mehr von der Seite und folgt ihr auf Schritt und Tritt. Das sorgt in ungünstigen Momenten des Öfteren für Streit.
Mein Gott, Alois! Was machst du denn hier mitten in der Nacht vor der Tür?
Ja, Anna, da bist du endlich.
Sag mal, wie erscheinst du hier überhaupt? Du stinkst wie eine Hafenwirtschaft. So lasse ich dich ganz bestimmt nicht rein. Ich lege mich einfach nur noch ins Bett. Ich muss ausgeruht sein für meine Vorstellung morgen.
Dann verstehst du endlich, dass dich dieser Lebensstil irgendwann noch ins Grab bringt? Das ist nichts für eine Frau, sich so die Nächte um die Ohren zu schlagen.
Jetzt fängst du schon wieder damit an. Ich gehe nun mal gern nach meinen Vorstellungen aus und genieße die Zeit mit meinen Kollegen. Daran wirst du auch nichts ändern. Du bist altmodisch und rückständig in deinen Ansichten.
Wir haben kaum noch Zeit zu zweit. Vermischst du das nicht auch? Ach, stimmt. Du verbringst ja eh viel lieber Zeit mit deinem neuen Kollegen. Albin. Gibst du? Du kommst gerade von ihm.
Albin ist nur ein Sängerkollege. Hör auf, so eifersüchtig zu sein.
Eifersüchtig? Ich verstehe einfach nicht, warum du mit diesem Schnösel ausgehst und die Abende nicht lieber bei mir sein willst.
Mein Gott, Alois, du hast dir eine berühmte Frau ausgesucht. Also musst du auch damit klarkommen, dass ich nicht nur Zeit für dich habe. Ich habe keine Lust, jeden Abend bei dir zu Hause zu sitzen und das Hausmütterchen zu spielen.
Ich möchte doch nur eine normale Beziehung führen. Die andere auch. Du solltest einfach bei mir sein. So schwer ist es ja wohl nicht. Andere Frauen machen das ja auch.
Wenn es das ist, was du willst, dann musst du dir eine andere suchen. Oder du gehst einfach zu deiner Frau Hildegard zurück. Da kriegst du genau die altmodische Beziehung, wie du sie offenbar willst.
Lieber Gott, wann wirst du endlich erwachsen, vernünftig? Versteht doch, dass dein Lebensstil
skandalös. Ich höre wohl nicht recht. Ich habe mein Leben im Griff. Ich verdiene mein eigenes Geld. Ich habe eine wunderbare Wohnung.
Das ist nicht alles. Denk doch auch an deine Tochter. Was soll Tilde denken? Eine Mutter als Vorbild, die nie zu Hause ist? Und was ist eigentlich mit deinem Sohn? Du hast ihn zu Pflegeeltern in München abgeschoben, während du ihr dein Leben genießt.
So redest du nicht mit mir. Mir reicht es. Verschwinde sofort nach Hause und lass mich in Ruhe.
Anna, mach doch die Tür auf. Ich habe es nicht so gemeint. Meine liebe Anna, verzeih mir doch. Ich will doch nur das Beste für dich. Es tut mir so leid. Ich liebe dich so sehr. Anna!
1, 2, 3, 4.
A friend in me. You've got
nice warm bed. You just remember what your old pal said. Boy, you've got a friend in me. Yeah, you've got a friend in me.
You've got a friend in me. Du hast einen Freund in mir. Das singt zur Abwechslung mal nicht Anna Sutter, sondern Vanessa Civiello. Vor über 10 Jahren will die gebürtige Stuttgarterin mit ihrer Leidenschaft auf die große Bühne. Sie nimmt als Jugendliche an der Castingshow Deutschland sucht den Superstar teil. Heute treffe ich sie, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich das Rampenlicht der Bühne anfühlt. Ich möchte wissen, was es bedeutet, wenn eine junge Frau heute als Sängerin Karriere machen möchte. Wir verabreden uns am Stuttgarter Schicksalsbrunnen. Und dort nicht ohne Grund. Dieser Brunnen ist nämlich 4 Jahre nach dem Tod von Anna Sutter vor dem Königlichen Hoftheater errichtet worden. Damit wollen die Stuttgarter ihrer großen Operndiva gedenken, die auf der Bühne Menschen verzauberte. Es ist der erste Tag, an dem die Läden der großen Einkaufsstraße nach den Weihnachtsfeiertagen wieder offen haben. Viel Trubel daher auf der Königsstraße in Stuttgart. Wenige Schritte abseits im Schlossgarten geht es ruhiger zu. Familien gehen spazieren, Hunde schnüffeln an den Büschen und ab und an fährt ein Fahrrad vorbei. Über den kahlen Bäumen am Schicksalsbrunnen kreisen Raben. Plötzlich steht Vanessa vor mir. Trotz ihrer kleinen, zierlichen Gestalt ist sie nicht zu übersehen. Sie trägt eine Schlaghose mit braunen Zebrastreifen und eine schwarze, glänzende Jacke, die über den Hüften endet. Unter ihrer Schildmütze schauen glatte, braune Haare hervor. Ihre dunkelbraunen Augen werden durch ihre schwarzen Wimpern und Augenbrauen betont. Wenn Vanessa spricht, gestikuliert sie viel, tippelt oft von einem aufs andere Bein. So ähnlich muss das auch bei ihrem allerersten Casting gewesen sein. Ein Tag, den Vanessa noch ziemlich genau in Erinnerung hat.
Man musste da so warten, bevor man dran kam. Und ich habe schon durch die Tür gehört, dass da welche singen und dass dann da Dieter Bohlen redet. Also ich habe gar nicht richtig verstanden, was er gesagt hat. Aber ich habe gewusst, okay, ich bin gleich vor dem. Ich muss gleich vor dem was singen. Und da war ich so nervös. Aber es war dann ja so schön. Und dann war ich auch richtig glücklich, als es so gut gelaufen ist.
Die Aufregung vor den Auftritten legt sich mit der Zeit. Vanessa kommt weiter, Runde für Runde, bis sie schließlich das erste Mal auf einer riesigen Bühne vor großem Publikum singen darf.
Ich muss zugeben, ich war vor diesem Auftritt auf dieser großen Bühne dann gar nicht so nervös mehr. Ich habe mich so gut gefühlt. Meine Familie war im Publikum, meine Freunde waren im Publikum. Ich weiß noch, wir wurden ganz toll geschminkt. Wir hatten total schöne Klamotten bekommen zum Anziehen. Also ich habe mich einfach gut gefühlt und habe mich voll gefreut auf den Auftritt. Aber es gibt ja so ein Aufgeregtsein, wo man Angst hat, was man nicht machen will, wie zum Beispiel vor einem Mathe-Test. Und dann gibt es aber ein Aufgeregtsein, worauf man sich freut, wie zum Beispiel beim Achterbahnfahren. Und das war eher Achterbahnfahren.
Irgendwann aber wird der Druck zu groß. Der Druck, immer einen perfekten Auftritt abzuliefern, das Publikum mit dem eigenen Gesang zu begeistern, von einer Jury bewertet zu werden. Immer wieder überlegt sie, aus der Castingshow auszusteigen und damit den großen Traum der Gesangskarriere auf Eis zu legen. Als eine der letzten Verbliebenen entscheidet sie sich schlussendlich dafür, vorzeitig aufzuhören.
Als ich dann ausgestiegen bin, da dachte ich mir nur so, jetzt macht es nicht mehr so Spaß. Das waren zu viele Loopings. Da dachte ich, nee, jetzt fühlt es sich nicht mehr gut an. Und ich glaube, man muss alles immer nur so lange machen, wie es sich gut anfühlt. Außer Hausaufgaben, die muss man fertig machen.
Durch ihre Teilnahme bei der Castingshow wird Vanessa in ihrer Heimat eine kleine Berühmtheit. Und immer mehr Menschen erkennen sie auf der Straße.
Damals gab es noch nicht mal Instagram oder TikTok. Man hat dann immer nur bei Clipfish, hieß das damals, statt YouTube, hat man dann geguckt, was schreiben die Leute da, weil man so Angst hatte, wie kommt man an. Dann, das ging dann noch so 1-2 Jahre und dann war das vorbei. Aber ich glaube auch, dass ich daraus viel gelernt habe. Dass nämlich Aufmerksamkeit und so gepriesen werden und so, das ist immer ganz flüchtig. Und da muss man auch natürlich gucken, wer sind denn die Freunde eigentlich und wer findet das jetzt einfach nur cool.
Durch Vanessas Erzählungen wird mir klar, was es bedeutet, in so jungen Jahren so viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Ab dem Moment, als sie das erste Mal die große DSDS-Bühne betritt, ist sie da, die Aufmerksamkeit. Und sie kann auch nicht mehr kontrolliert werden. Eine Situation, die belastend sein kann. Auch schon vor 200 Jahren bei Anna Sutter. Wie viele andere bekannte Menschen bekommt sie nämlich auch dann Aufmerksamkeit, wenn sie es gar nicht möchte. Beispielsweise für ihren Kleidungsstil oder ihre Partnerwahl. Bei Auftritten trägt sie manchmal einen sehr kurzen Rock oder eine durchsichtige Bluse. Außerdem verliebt sie sich oft in verschiedene Männer. Klar, dass die Leute darüber reden. Doch Anna Sutter stört das nicht. Sie will sich nicht für andere verändern.
Es vergehen Tage, Wochen, Monate. Das ungleiche Paar streitet immer häufiger. Beide werden immer unzufriedener. Alois verzweifelt immer mehr. Er merkt, dass Anna sich nicht von ihm verändern lassen will. Anna hingegen möchte sich nicht ständig vorschreiben lassen, wie sie leben soll. Sie wünscht sich nichts mehr als ihre Freiheit und Unbeschwertheit zurück. Sie sehnt sich nach einem Partner, der sie akzeptiert, wie sie ist. Und so kommt, was kommen muss. Eines Tages im Januar platzt Anna der Kragen. Es ist ein Freitagabend. Die Opernsängerin läuft nach einer grandiosen Vorstellung unter tosendem Applaus von der Bühne in Richtung Künstlergarderobe. Sie will sich nur noch schnell umziehen und ihre Schminke auffrischen, um anschließend mit ihrem Sängerkollegen Albin in ihr Lieblingswirtshaus zu gehen. Sie freut sich schon auf einen entspannten Abend bei einem guten Glas Rotwein. Vor dem Umkleideraum wartet ihre Abendbegleitung bereits. Er versteckt sein Gesicht hinter einem großen Strauß roter Rosen. Voller Vorfreude hüpft Anna auf ihn zu. Als der Mann im schicken schwarzen Anzug jedoch den Strauß Rosen sinken lässt und mit offenen Armen auf sie zugeht, bleibt Anna wie versteinert stehen.
Alois, was machst du bitte hier? Ich hab dir tausendmal gesagt, der Freitagabend gehört mir. Wir sehen uns sonntags.
Aber Anna, ich dachte, ich mach dir eine Freude und überrasche dich. Wir haben unsere zweijährige Beziehung noch nicht gefeiert und ich würde dich gerne zu unserem Lieblingswirtshaus im Bodenviertel führen.
Da gibt's wohl nichts zu feiern. Wir streiten uns nur noch. Ich glaube, statt feiern würde uns eher mal ein bisschen Abstand guttun.
Abstand? Aber wir kriegen das doch wieder hin. Ja, Paare streiten sich manchmal eben. Das ist doch völlig normal. Wir sollten uns mehr Zeit füreinander nehmen und an unsere Beziehung arbeiten.
Oh Gott, bloß nicht! Wenn es nach mir geht, brauche ich einfach wieder mehr Zeit für mich. Du engst mich ein.
Ich enge dich ein? Anna, ich tue alles für dich. Ich kümmere mich um Tilde. Ich sorge rund um die Uhr für dich. Ich nehme Rücksicht auf deine Karriere. Siehst du eigentlich nicht, wie gut du es bei mir hast? So einen wie mich findest du heutzutage nicht mehr.
Du hast recht. Ich habe längst einen viel besseren gefunden. Unsere Beziehung ist vorbei.
Vorbei?
Einen besseren? Verdammt, Alois! Ich bin sowieso längst mit Albin zusammen.
Was? Ich wusste es die ganze Zeit. Wie kannst du nur? Was willst du denn mit diesem Kind? Anna, mach mal die Augen auf. Der ist 12 Jahre jünger als du.
Er ist witzig. Nicht so ernst wie du. Er lässt mir meine Freiheiten. Er weiß einfach, was ich brauche. Und vor allem will er mich nicht krampfhaft verändern, so wie du.
Ich will was? Ich... Na warte. Dem zeige ich's.
Die Beziehung ist beendet. Ihre unterschiedlichen Vorstellungen einer Partnerschaft passen nicht zusammen. Anna ist erleichtert, ihr Leben endlich wieder frei gestalten zu können. Alois hingegen will es nicht wahrhaben. Nachdem er seine erste Wut verdaut hat, beschließt er, um die Liebe seines Lebens zu kämpfen. Woche für Woche erscheint er in ihren Vorstellungen. Er besucht ihre Lieblingscafés und schlägt sich die Nächte in Gasthäusern um die Ohren. Alles nur, um Anna nahe zu sein. Immer in der Hoffnung, sie irgendwo zu treffen und sie in einem Gespräch zur Vernunft zu bringen. Doch Anna nimmt großen Abstand und geht Alois aus dem Weg, wo sie nur kann. Sie verbringt immer mehr Zeit bei ihrem neuen Liebhaber Albin und meidet ihre Lieblingsorte in Stuttgart. Sie ignoriert sämtliche Briefe von Alois, in denen er ihr immer wieder sagt, wie sehr er sie liebt. Er entschuldigt sich mehrere Male und will sie zu einem Versöhnungstreffen überreden. Ganze 1,5 Jahre kämpft Alois um die Liebe seines Lebens, doch seine Bemühungen bleiben erfolglos. Könnte es sein, dass seine geliebte Anna nie wieder zu ihm zurückkehrt?
Zurück am Schicksalsbrunnen. Auch mit Vanessa spreche ich über das damals sehr ungewöhnliche Leben von Anna Sutter. Lebte sie einfach im falschen Jahrhundert und hätte es heute leichter? Als Vanessa das erste Mal über Anna Sutter gelesen hat, dachte sie jedenfalls:
Cool. So, und gerade noch cooler in der Zeit, einfach das zu machen, worauf sie Lust hat. Weil ich glaube auch im Leben so, wir sollten immer das machen, was uns glücklich macht, solange es niemand anderen schadet.
Anna Sutter liebte es, auf der Bühne zu stehen und wollte ihren Beruf nicht aufgeben. Vor über 100 Jahren musste sich eine Frau jedoch entscheiden. Entweder Familie oder Beruf. Normalerweise verdienten die Männer das Geld und die Frauen blieben daheim bei den Kindern. Das hat sich verändert.
Heutzutage kann man ja auch beides super easy machen, ne? Und es gibt ja auch noch einen Mann, der kann ja auch was machen. Und selbst wenn nicht, gibt genug alleinerziehende Frauen, die auch Kinder haben und auch noch arbeiten. Geht auch. Also ich glaube, dieses Karriere oder Familie war damals noch viel stärker als heute.
Aber wie ist das heute, wenn eine Frau so lebt wie Anna Sutter? Wird dieser lockere Lebensstil heutzutage von den Leuten wirklich akzeptiert?
Ich glaube, wenn ein Mann so lockeren Lifestyle hat, dann ist es immer noch so, dass man sagt, ja, der sieht ja auch gut aus, der genießt sein Leben aber. Und bei der Frau ist es dann halt leider immer noch so, dass man dann eher sagt, die müsste sich aber auch mal festlegen, gell? Weil die wird ja auch nicht jünger. Ich glaube auch, wäre Anna Sutter, wäre das ein Mann gewesen, ein männlicher Opernsänger, dann wäre das auch anders gelaufen. Der hätte dann bei seinen Kumpels das erzählt, so, ich hatte jetzt wieder eine da. Und die hätten dann gesagt, cool. Dann wäre das gar nicht so ein Ding gewesen. Das ist halt, weil es eine Frau ist und weil das eine Frau das vor allem damals, 1910, das nicht gemacht hat, sowas.
Über 100 Jahre ist es jetzt her, dass Anna Sutter gelebt hat. Und seitdem hat sich auch im Leben von Frauen sehr viel geändert. Manches jedoch auch nicht. Dass ein Leben vor dem Mikrofon, im Rampenlicht auch belasten kann, das hat Vanessa schon in sehr jungen Jahren gelernt. Deshalb hat sie sich auch dazu entschieden, nicht mehr auf den großen Bühnen stehen zu wollen. Langsam füllt es sich auch rund um den Schicksalsbrunnen. Viele Menschen sind am letzten Montag im Jahr auf den Beinen. Auch Vanessa macht sich jetzt auf den Weg ins Getümmel. Eine neue Winterjacke soll es werden. Zur Verabschiedung umarmt sie mich fest und verschwindet dann in Richtung Königstraße.
An einem unglaublich heißen Sommerabend im Juni wittert Alois wieder eine Gelegenheit, in Annas Nähe zu kommen. Im Schlossgarten der Oper findet ein Sommerfest statt. Schauspieler, Sänger, Gäste, alle sind zusammengekommen. Ein heftiges Gewitter liegt in der Luft und die dunkelgrauen Regenwolken werden immer dichter. Die Feier ist in vollem Gange. Die Schauspieler und Opernsänger schenken an diesem Abend Prosecco aus. Sie mischen sich unter ihr bewunderndes Publikum. Die Gäste sind in bester Feierstimmung. Auch Anna Sutter läuft mit einer Sektflasche in der Hand umher und schenkt den Gästen nach. Sie trägt ein pistaziengrünes Sommerkleid mit tiefem Rückenausschnitt. Ihre langen braunen Locken hat sie zu einer lockeren Frisur hochgesteckt. Alois hat in der Zeitung vom Sommerfest gelesen. Und für ihn ist klar, er wird auch da sein. Seinen dunklen Schnauzer hat er extra gestutzt und seine Haare fein säuberlich zur Seite gekämmt. Er trägt seinen besten Anzug mit der roten Fliege, Annas Lieblingsfarbe. Nachdem Alois erst aus einiger Entfernung das bunte Treiben beobachtet hat, nähert er sich langsam den Gästen. Gerade als er von einer jungen Sängerin ein Prosecco-Glas entgegennimmt, erschüttert ein lautes Donnergrollen das Fest und dicke Regentropfen prasseln auf die Gäste hinab.
Kommt alle mit rein ins Trockene! Ich schenke drinnen weiter Sekt aus. Die erste Runde geht auf mich.
Anna schnappt sich ihre Theaterkollegen und zieht sie auf die Tanzfläche. Ausgelassene Melodien der Musikkapelle erfüllen das Theatergebäude. Wo normalerweise alles in Reih und Glied steht, gleicht das Foyer jetzt einem riesigen Restaurant mit Bar und Tanzfläche. Barfuß tanzen alle durch den großen Theatersaal, genießen das leckere Essen vom Buffet und den prickelnden Sekt. Der stürmische Wind zieht durch die noch geöffneten Eingangstüren. Die riesigen Kronleuchter schaukeln, als würden sie mittanzen wollen. Der ansonsten feinpolierte Boden ist mit matschigen Fußabdrücken übersät. Aber an diesem warmen Sommerabend kümmert das ausnahmsweise mal niemanden. Anna greift lächelnd nach einer neuen Sektflasche und winkt die durstigen Gäste zu sich. Einige Männer folgen ihr zum Sektausschank. Doch die Freude soll nicht lange anhalten. Während sie einen Sektkorken nach dem anderen fliegen lässt und sich in der Aufmerksamkeit einiger Verehrer sonnt, betritt ein Mann mit einem schicken grauen Anzug und einer roten Fliege den Raum.
Hier ist Theater. Ihr Lachen habe ich schon von Weitem hören können.
Alois bleibt im Eingang stehen und mustert Anna. Nur ein Hauch von Stoff ist locker um ihren kurvigen Körper geschlungen. Mit bösem Blick beobachtet Alois die Männer, die sich um Anna scharen, und schüttelt den Kopf.
Wenn die wüssten, dass du nur mit ihnen spielst.
Langsam schlängelt sich Alois durch die Partygäste, die noch immer ausgelassen tanzen. Er hat sein Ziel klar vor Augen. Er möchte noch einmal mit Anna sprechen, ihr klarmachen, dass sie zusammengehören, dass er ihr ein gutes Leben ermöglichen kann, abseits vom ganzen Rampenlicht. Mehrmals versucht er, Blickkontakt aufzunehmen, doch Anna bemerkt ihn gar nicht. Sie reicht, beinahe im Sekundentakt, gefüllte Sektgläser über den Ausschanktresen und kichert mit geröteten Wangen über die Witze der Männer. Alois steht nun direkt vor ihr. Doch Anna sieht nur kurz auf, gibt ihm ein Glas Sekt in die Hand und unterhält sich weiter mit einem der Männer. Dass ihr in diesem Moment das Herz in die Hose rutscht, lässt sie sich nicht anmerken. Nur das kurze Zittern ihrer Hand, mit der sie ihm das Sektglas reicht, hätte sie verraten können.
Ist das ihr Ernst, mich einfach so zu ignorieren? Ja, Anna. Spiel ruhig die Gelassene. Ich weiß, dass du mich insgeheim doch noch willst.
Was will der denn hier? Ich habe ihm doch erst letzte Woche eindeutig gesagt, dass er mich endlich in Ruhe lassen soll. Vielleicht geht er schnell wieder, wenn ich ihn ignoriere.
Doch dem ist nicht so. Alois will sich nicht abwimmeln lassen. Schließlich kam er mit der Mission, Anna wieder für sich zu gewinnen. Nach vielen vergeblichen Versuchen, sie in ein Gespräch zu verwickeln, reißt ihm der Geduldsfaden. Er greift grob nach Annas Arm und zieht sie an sich.
Anna, ich muss dich mal kurz allein sprechen.
Das kommt nicht in Frage. Lass mich. Wer möchte noch ein Gläschen Sekt? Ich habe lange genug gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Geh nach Hause. Du wirst hier ganz bestimmt niemanden fehlen.
Entsetzt lässt Alois seine Hand an Annas Arm hinuntergleiten und verlässt schnellen Schrittes den Sektausschank. Dass Anna ihn so vor all den Menschen demütigt, kann er ihr niemals verzeihen. Vor Zorn und Trauer muss er gegen seine aufsteigenden Tränen ankämpfen. Mit einem dicken Kloß im Hals kämpft er sich durch die Menschenmenge. Auf seinem Weg zum Ausgang lädt er wahllos Personen für einen Teenachmittag am nächsten Tag ein. Eine solch spontane Einladung war ganz und gar nicht typisch für den ruhigen Alois. Doch ihm war jede Ablenkung willkommen. Nach und nach treffen die Gäste in Alois Wohnung ein, die er noch in der vergangenen Nacht eingeladen hat. Gemeinsam wollen sie Tee trinken und über Musik sprechen. Alois hat bereits seit dem Sonnenaufgang seine Instrumentensammlung poliert und für alle sichtbar ausgestellt. Kein Staubkorn verirrt sich mehr auf dem teuren Holz der Geigen, Klarinetten und Oboen. Der Teekessel pfeift auf dem Herd. Die mit Erdbeermarmelade bestrichenen Kekse liegen griffbereit auf dem Wohnzimmertisch. Die Abfuhr, die Alois nur wenige Stunden zuvor erhalten hat, sitzt ihm noch immer in den Knochen. Trotz der vielen Menschen in seinem Wohnzimmer kann er wieder nur an eine Person denken.
Warum war sie gestern so grausam zu mir? Ich wollte doch nur noch einmal mit ihr sprechen und ihr zeigen, dass ich der Richtige für sie bin. Das ist nicht die Anna, die ich kenne.
Seine Gedanken werden vom schrillen Klingeln des Telefons unterbrochen. Überstürzt stellt er seine Teetasse auf dem Tisch ab. Er drückt sich aus seinem Sessel hoch und eilt in den Flur, in dem das Telefon steht.
Das kann doch nur Anna sein. Bestimmt möchte sie sich für ihr Benehmen gestern entschuldigen. Ich weiß doch, dass sie mich liebt.
Bevor er den Hörer abnimmt, streicht er sich aufgeregt seinen schwarzen Schnurrbart glatt und holt tief Luft.
Dr. Alois Obrist am Apparat, mit wem spreche ich?
Wie oft muss ich es dir noch sagen, Anna? Dass ich dich nicht mehr will? Hör auf, zu meinen Vorstellungen zu gehen und hör auf, mir diese schnulzigen Briefe zu schreiben.
Aber Anna,
ich will nichts mehr mit dir zu tun haben.
Jegliche Farbe entweicht aus Alois Gesicht. Das war nicht die Art von Anruf, die er erwartet hat. Langsam lässt er den Hörer sinken und legt ihn geistesabwesend wieder auf die Gabel. Noch einige Sekunden starrt er auf das Telefon, bis der ansteigende Geräuschpegel aus dem Wohnzimmer ihn wieder in die Gegenwart holt. Alois versucht, seinen Kloß im Hals herunterzuschlucken, bevor er mit vor Wut geballten Fäusten wieder zu seinen Gästen geht. Doch so ganz will es ihm nicht gelingen. Mit düsterem Blick und gerunzelter Stirn setzt sich Alois an seinen Flügel und beginnt, einzelne Töne zu klimpern. Damit weckt er die Aufmerksamkeit seiner Gäste, die sich alle um das Klavier versammeln, um ihm zu lauschen. Die Laune von Alois macht sich schnell bemerkbar. Er spielt schrille, verzerrte Töne. Die Klänge bohren sich wie Nadeln ins Trommelfell. Die Gäste sind entsetzt. Doch Alois bemerkt das nicht.
Wie kannst du mir das antun? Mich so bloßzustellen? Das war's. Mir reicht es. Ab heute bist du für mich gestorben.
Es ist der 29. Juni 1910. Obwohl es am Vortag noch warm und sonnig war, nieselt es an diesem Mittwochmorgen. Wie ein grauer Schleier legt sich der Regen über Stuttgart. Auch Alois Obrist ist es an diesem Morgen nicht nach Farbe. Bei seinem letzten Blick in den Spiegel schließt er sorgfältig die Knöpfe seines langen schwarzen Filzmantels, rückt nochmal seine schwarze Fliege zurecht. Er nimmt seinen Regenschirm von der Garderobe und setzt sich seinen schwarzen Zylinder auf. Entschlossen zieht er seine Wohnungstür hinter sich zu, schließt ab und eilt das Treppenhaus hinunter. Vor der Tür bemerkt Alois, dass es wärmer ist, als er dachte, und öffnet sofort seinen Mantel. Er spannt seinen Regenschirm auf und macht sich auf den Weg in Richtung Stadtzentrum. Die Straßen sind wie leer gefegt. Die Menschen sind bei der Arbeit oder haben sich an diesem nassen Sommermorgen in ihren Wohnungen verkrochen. Am Schlossplatz angekommen, steuert Alois direkt auf das Hotel Marquardt zu. Hier gibt es den vorzüglichsten Kaffee der Stadt und die edelsten Weine. Er betritt das vom Zigarettenqualm verrauchte Restaurant, blickt sich um und setzt sich an seinen Lieblingsplatz. In der dunklen Ecke ist er etwas abgeschieden von den restlichen Gästen und hat seine Ruhe.
Guten Tag, Herr Obrist. Lange nicht mehr hier gewesen. Eine Tasse Kaffee schwarz mit 2 Stückchen Zucker wie immer?
Ja, hallo, Kaffee, ja. Bringen Sie mir heute bitte ein Glas Wein von dem weißen Sauvignon aus Südfrankreich.
Der Kellner runzelt verwirrt die Stirn. Es scheint ihm etwas früh zu sein für einen Wein. Doch er verkneift sich den Kommentar, nickt und verschwindet in Richtung Bar. Erst das Sommerfest, dann das Telefonat. Die letzten Tage setzen Alois zu. Er sieht gealtert aus. Lange Falten durchziehen sein Gesicht. Seine dunklen Augenringe verraten, dass er schon lange nicht mehr ruhig schlafen kann. Seit 1,5 Jahren versucht er vergeblich, Anna zurückzugewinnen. So deutlich wie an diesem Tag wurde ihm das nie zuvor.
So, hier, Ihr Sauvignon, Herr Obrist. Darf es denn noch etwas zu essen sein?
Was? Ah, vielen Dank. Essen? Nein. Nein, danke.
Ist denn alles in Ordnung bei Ihnen? Sie sind nicht so ganz anwesend, Herr Obrist.
Ach ja. Nein. Ach, mir schlägt halt irgendwas auf den Magen.
Mit einem weiteren Stirnrunzeln verlässt der Kellner wieder den Tisch. In Gedanken versunken bemerkt Alois überhaupt nicht, wie die Zeit vergeht. Plötzlich wird er aus seinem Tagtraum gerissen, als scheppernd ein Glas auf dem Boden zerbricht. Dem Kellner an der Bar ist es beim Polieren aus der Hand gefallen. Erst jetzt bemerkt Alois wieder, wo er sich befindet. Nach einem kurzen Blick auf die Uhr trinkt er das Glas in einem einzigen Zug aus. Mit zitternder Hand legt er ein paar Geldmünzen auf den Tisch, zieht seinen Mantel wieder an und verlässt hastig das Restaurant. Der Regen hat mittlerweile aufgehört. Die grauen Regenwolken bedecken jedoch immer noch den Himmel. Alois begibt sich auf der Königsstraße weiter in Richtung Friedenskirche. Wieder gleiten seine Gedanken zu Anna. Als ihm am Straßenrand ein kleines Blumengeschäft ins Auge sticht, überquert er die Straße und kauft einen großen Strauß rote Rosen. Nach einer weiteren Seitenstraße erreicht Alois sein Ziel, die Schubertstraße 8, das Wohnhaus von Anna Sutter. Von Weitem sieht er ihre Tochter mit Freundinnen auf der Straße Ball spielen. Als Tilde Alois entdeckt, rennt sie freudestrahlend auf ihn zu.
Alois, Alois, dich habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Warum kommst du nicht mehr zu uns?
Hallo Tilde. Weißt du, das ist kompliziert, aber vielleicht komme ich bald wieder öfter.
Oh, wie schön! Kannst du ein bisschen mit uns spielen? Schau, ich habe einen neuen Ball zum Geburtstag bekommen.
Nein, leider nicht. Ich muss da was mit deiner Mama besprechen. Vielleicht ein anderes Mal.
Dann komme ich einfach mit hoch und wir spielen dann oben was, wenn du mit der Mama redest.
Nein, Tilde. Spiel du ruhig weiter mit deinen Freundinnen. Das sind sowieso nur langweilige Erwachsenengespräche.
Eilig geht Alois auf das Eckhaus zu, in dem Anna wohnt. Er hastet die Treppe hinauf und klingelt im ersten Stock an der hellgrünen Wohnungstür.
Oh, hallo, Herr Obrist. Was kann ich für Sie tun?
Ich habe hier Rosen für Anna. Die muss ich hier bringen.
Geben Sie die Blumen einfach mir. Ich übergebe sie Fräulein Sutter, sobald sie aufgestanden ist.
Nein, ich muss selbst noch mit Anna sprechen. Wo ist sie?
Fräulein Sutter ist gerade wirklich nicht anzusprechen. Sie braucht ihre Ruhe. Ja, sie hatte gestern bis um 10 Uhr noch eine anstrengende Vorstellung.
Ja, ja, anstrengende Vorstellung, wer es glaubt. Es ist wirklich dringend, Pauline. Lassen Sie mich zu ihr durch.
Nein, das geht wirklich nicht. Fräulein Sutter möchte ausschlafen und zu Ihnen will sie gerade ganz bestimmt keinen Kontakt.
Lassen Sie mich durch!
Herr Obrist, halt! Fräulein Sutter!
Ein Stockwerk höher hat Anna die Diskussion an der Tür mitbekommen. Sie ist nicht allein in ihrem Schlafzimmer.
Albin, Albin, wach auf. Steh sofort auf, du musst dich verstecken. Alois kommt gleich hier rein. Schnell, du musst in den Mannschrank. Was willst du hier?
Ich frage dich ein letztes Mal. Willst du mich oder nicht?
Ein für alle Mal, Alois. Nein!
Blut läuft aus Annas Oberarm auf das Parkett. Sie taumelt leicht. Schockiert blickt sie Alois in die Augen. Diese sind kaum wiederzuerkennen. Kein Funken Liebe mehr. Keine Zuneigung. Hasserfüllt richtet Alois ein zweites Mal die kleine Pistole in seiner Hand auf Anna. Der zweite Schuss trifft Anna mitten ins Herz. Dorthin, wo schon lange keine Liebe mehr für Alois existierte. Alois verzieht keine Miene. Er betrachtet kurz die tote Geliebte, dann wendet er die Pistole gegen sich. Sieben qualvolle Schüsse. Mit den ersten zwei Schüssen entreißt Alois Obrist Anna Sutter das Leben. Danach setzt er dem eigenen Leben mit 5 weiteren Schüssen ein Ende. Anna Sutter ist tot. In den frühen Morgenstunden des 29. Juni findet das Leben dieser schillernden Operndiva ein entsetzliches Ende. ermordet von einem Mann, der die unbeschwerte Künstlerin weder verstehen noch akzeptieren konnte. Er ließ sich von seiner Eifersucht zerfressen. Er schaffte es nicht, die Frau seines Lebens loszulassen und riss sie mit sich in den Tod. Die schreckliche Nachricht machte schnell die Runde. Menschen scharten sich vor der Wohnung der Sängerin. Alle hofften, einen Blick auf den Schauplatz erhaschen zu können. Polizisten, Richter und Ärzte mussten sich durch die Menge kämpfen, um ihre Arbeit zu machen.
Nur 3 Tage später, am 2. Juli 1910, wird Anna Sutter in Stuttgart beigesetzt. Tausende Menschen wollen bei ihrer Beerdigung auf dem Pragfriedhof dabei sein, zahlen sogar Eintritt dafür, nur um ihr diese letzte große Ehre zu erweisen. So viele Tränen wie für Anna Sutter flossen in Stuttgart noch nie. Ich bin wieder auf dem Pragfriedhof im Stuttgarter Norden. Trotz eisiger Kälte spreche ich noch lange mit Peter Müller über die schrecklichen Ereignisse, die Stuttgart vor über 100 Jahren erschütterten. Dann halten wir kurz inne. Eine Trauergemeinde nähert sich. Sie wird von einem schwarz gekleideten Mann angeführt, der eine goldbraune Urne trägt. Auch dieser Mensch wird, unweit von Anna Sutter, seine letzte Ruhe finden. Die Beerdigung, der Mord an Anna Sutter, auch diese dunkelsten Stunden im Leben der Operndiva kennt Peter Müller. Die Bilder von damals haben ihn erschüttert.
Wenn man dann die Tatortfotos sieht, denkt man, ach du liebe Zeit, und dann der Mörder erschießt sich dann selbst. Das ist eine Sache, die einem nicht kalt lässt. Und dann hat man natürlich geguckt, was steckt jetzt hinter der Frau, und sieht dann aber auch, wird man heute vielleicht auch sensibler betrachten, natürlich, dass sie irgendwie ein exemplarisches Frauenschicksal in dieser Zeit natürlich auch ist.
An ihrer Erinnerungsstätte verabschiede ich mich von Peter Müller. Er macht sich auf den Weg zurück nach Ludwigsburg, wo Anna Sutters Geschichte nun wieder in dicken, staubigen Akten vergraben liegt. Anna Sutter. Eine Frau, die ihrer Zeit voraus gewesen ist, die sich selbst bis zum Ende treu blieb. Vielleicht ist es genau dieses Selbstbewusstsein, das den Stuttgartern in Erinnerung geblieben ist. Noch Jahre später zierten rote Rosen das Grab von Anna Sutter als Erinnerung an sie. Ob diese von ihrem letzten Liebhaber Albin Swoboda stammten, der nie über sie hinwegkam, oder von ihren zahlreichen heimlichen Verehrern, bleibt bis heute ein Geheimnis.
Das war Berühmt, Beliebt, Bedroht, die Stuttgarter Operndiva Anna Sutter aus der Hörspielreihe Heldenreisen. Erzählerin Uta Simone, Reporter Daniel Jakob, Anna Sutter, Josephine Hoffmann, Alois Obrist, Christopher Kussin, Dienstmädchen Pauline, Rebecca Marquardt, Tochter Tilde, Lea Jansky, Kellner Jonas Drews, Intro und Outro Tabea Siegel und Caroline Hoos, Redaktion Rebecca Marquardt. Das Hörspiel ist am Institut für Medienwissenschaften im Rahmen eines Masterseminars unter der Leitung von Pia Fruth und Kiron Patka entstanden. Ein großer Dank gilt unseren Interviewpartnerinnen Dr. Peter Müller vom Landesarchiv in Ludwigsburg und Vanessa Civello, Radiomoderatorin bei der Togo Radio Morning Show in Köln. Die Redaktion hatte heute Ulrich Hägele, an den Reglern Valentin Sturm. Alle Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger Uni-Bibliothek. Wenn ihr mehr über Radio Mikro Europa erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei, auf www.mikro-europa.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich Carlotta Bührer. Und damit einen schönen Nachmittag Ihnen und bis nächste Woche bei Radio Mikro Europa.